Vierter Sieg im vierten Spiel. Wir sind Erster und nicht Kiel. HSV, die 14er Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast. Folge Nummer 55. Happy New Year, Tom.
Ja, Happy New Year.
Arne, Happy New Year.
Frohes Neues, Olli.
Ja, und Jan, Happy New Year.
Ja, frohes Neues, Jungs.
So, wir haben eben kleine technische Probleme gehabt. Wenn Jan heute nicht so oft zu Wort kommt, liegt es daran, dass bei ihm das diesmal alles nicht so stimmt. Aber er wird seine Sprechzeit bekommen, wie alle anderen auch. Ja, wir haben 3-1 gegen Regensburg gewonnen. Das sah auch schon mal anders aus. Da erinnere ich mich an so ein Spiel, an das wir uns alle nicht mehr so gerne erinnern wollen. Also deswegen haben wir da wieder einiges gut gemacht. 3-1 gegen Regensburg. Das erste Spiel im neuen Jahr und auch gleich am zweiten Tag des neuen Jahres. Das war doch auch mal geil. Normalerweise müssen wir 3 Wochen warten. Jetzt direkt. Kater war verflogen und Fußball ging wieder los und dann auch gleich so positiv. Wie habt ihr das wahrgenommen? Fandet ihr das gut? Oder ist mein Nachbar, Grüße an Till, falls er mich hört, den habe ich nach dem Spiel im Keller getroffen, sein Fahrrad reparierend, und er hatte es verpasst, das Spiel. Er hatte es nicht auf der Uhr gehabt, dass wir schon so früh spielen. Also sowas gibt es auch. Aber ihr habt es gesehen, ne?
Ja, also ich habe es gesehen. Und ich muss sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen, dass die Pause so kurz ist. Also ich kann mich daran gewöhnen. Aus England kennen wir das ja schon. Und ja, für mich also eine Sache, die man gern beibehalten darf, auch wenn Corona irgendwann nicht mehr da ist. Ja, insgesamt, das Ergebnis ist natürlich super. Es ist deutlich verdienter als die Siege noch im letzten Jahr, wo wir gesagt haben, wie kann man da 4-0 gewinnen. Also von daher grundsätzlich erstmal alles gut. Zu meckern gibt es natürlich immer, aber
Da kommen wir noch zu.
Ja, das war aber schon ganz ordentlich. Und gut, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, aber so ein bisschen leichte Spannung bis zum Schluss, wie es ja beim HSV trotz 3-1-Führung immer der Fall ist, ist ja auch nicht so verkehrt.
Nee, damit hätten wir eigentlich auch das Spiel schon besprochen, bis zum Schluss. Nee, wir wollen heute, glaube ich, mal ein bisschen mehr über das Spiel sprechen, denn da gibt es einiges drüber zu reden. Die Aufstellung, damit wollen wir mal anfangen, und ich weiß, dass Jan einen Spieler sehr viel Spaß gemacht hat. Ich komme gleich auch nochmal zu meinem Lieblingsspieler. Aber Kin Zombie hat dir sehr gefallen, Jan. Stimmt's?
Naja, also mir hat, sag ich mal, Jatta auch sehr gut gefallen. Aber also Kin Zombie war diesmal in der Startaufstellung, und das hatte ich ja damals schon mal so vermutet, dass ihm das gut tut, von Anfang an zu spielen, dass er kein guter Einwechselspieler ist. Und auch wenn er das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen ausgerutscht ist und gestolpert ist, hat er dann sich doch zum ersten Tor gestolpert und hat insgesamt, finde ich, einen sehr guten Auftritt hingelegt.
Ja, das kann man wirklich sagen. Wir haben gesagt, du hast es auch letztes Mal gesagt, das ist einer, der von sich deutlich mehr erwartet, und vielleicht diese Enttäuschung, dass er das nicht gebracht hat in den letzten Monaten, hat ihn auch nicht gerade besser gemacht, und mit Erfolgen, die er so in letzter Zeit eingesammelt hat, kommt auch der Kin Zombie, den man vielleicht aus Kiel kannte und den man natürlich auch hier so erwartet hat. Also ein super, super Spiel gemacht, und Jatta, phänomenal, oder Tom? Da war doch wieder mal ein Knaller, oder?
Ja, ne? Ich glaube, die Wissenschaftler arbeiten ja auch schon daran, Jattas Bewegungsabläufe zu überprüfen und zu rekonstruieren, ne?
Ja, also es gibt in der Uni Freiburg Wissenschaftler, die wurden jetzt natürlich von dem lieben Magazin, das es einfach nicht lassen kann, an unserem Lieblingsspieler rumzustochern und rumzusuchen, ob da nicht doch irgendwas zu beweisen ist. Das ärgert sich, glaube ich, sehr, dass das kaum einen mehr interessiert. Aber immer wenn Jatta so ein bisschen erfolgreicher spielt, dann kommt wieder irgendwas. Und jetzt sind es Wissenschaftler des Instituts für biologische Anthropologie, vorhin habe ich es besser hingekriegt, der Uni Freiburg, die Bewegungsabläufe studieren. Und sie haben wohl schon rausgefunden, dass er beim Jubeln die Arme hebt, also sowohl Dafé als auch Jatta. Und wenn es weitere Erkenntnisse gibt, dann wird es natürlich spannend. Ich denke mal, das wird auch zu nichts führen, aber das geht weiter und vielleicht bis Karriereende. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir hatten Spaß an ihm. Ne? Arne, was gefällt dir an Jatta? Was zeichnet ihn aus, wenn du ihn jetzt ein bisschen beurteilst?
Also, er ist sehr, sehr sicher in seinem Spiel geworden, auch wenn wir auch immer noch sagen, man weiß nicht so ganz genau, was als nächstes passiert. Aber Stockfehler bei der Ballannahme oder auch bei der Ballführung trotz seiner hohen Geschwindigkeit sieht man nur noch sehr, sehr selten. Und das ist schön im Allgemeinen beim HSV mal zu sehen, dass sich da ein Spieler, wenn auch nicht aus der eigenen Jugend, aber doch aus einem eher ungewöhnlichen Werdegang bisher so stark beim HSV entwickeln kann. Und also da hat wirklich einer an sich gearbeitet. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Da kann man,
glaube ich, also man kann
wirklich erkennen, ja, so von ganz unten, ich will nach oben und dafür muss ich auch was tun. Vielleicht liegt es wirklich an seinem Hintergrund mit allem, was dazugehört. Was es bedeutet, ganz, ganz unten zu sein und vielleicht noch ein Stück tiefer und dann so eine Chance zu bekommen. Die hat er definitiv genutzt und arbeitet weiter an sich, so wie es aussieht.
Und man kann vielleicht sagen, es wird sehr schwer für die Uni Freiburg, für die Wissenschaftler, da Fee mit Jatta zu vergleichen und da viele Parallelen festzustellen, denn da steht ein deutlich anderer Spieler auf dem Platz, zumindest was den Jatta, der bei uns angefangen hat und den wir jetzt sehen, was der zeigt. Ne? Also von daher, da wird auch nichts dabei rauskommen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also das waren so zwei Spieler, die uns sehr positiv aufgefallen sind, aber nicht nur die. Wir haben gesagt, in der Verteidigung ist Ulreich, Leistner, Ambrosius, damit hat man gerechnet und Leibold ist wieder dabei gewesen. Eben hat das wohl gut getan, dass er mal eine Pause gemacht hat. Obwohl es, glaube ich, auch die erste war, ne? Seitdem er bei uns ist. Oder ja, ne?
Ja.
Seid ihr noch da?
Ja. Ich will nicht gerade, aber nochmal schon mal ein Spiel aussetzen musste. Aber
ja.
Gut, wir wissen ja, dass er unser Dauerläufer ist und tatsächlich fällt dann mal ein Ausfall, verletzungsbedingt, dann also dementsprechend auch gleich auf. Dass auch ein Tim Leibold mal aussetzen muss. Ja, so wie es aussieht. Ne? Also das Spiel war deutlich besser von ihm als die zuvor, wobei er ja nie wirklich ein Totalausfall war. Ne? Das hatten wir auch in einer der letzten beiden Folgen irgendwie schon gesagt, dass seine Fallhöhe natürlich wesentlich größer ist als bei anderen Spielern. Aber er hat jetzt wieder eine Torvorlage gegeben. Und ja, das zusammen mit der Pause an sich gibt ihm hoffentlich wieder neue Kraft. Und ja, das erste Ergebnis hat man, glaube ich, jetzt in diesem Spiel schon gesehen.
Ja, kommen wir doch mal zum Spiel. Wir können ja mal wieder, so wie wir es ab und zu mal gemacht haben, weil dann im Spiel lohnt sich das, so ein bisschen chronologisch vorgehen. Und es gab die erste Chance, kam tatsächlich von Regensburg. Wekeser war das, der in der 6. Minute Freistoß aus 22 Metern aufs Tor brachte und Ulreich klärte den. Also da hatte man schon mal kurz wieder ein bisschen gezittert. Aber dann kam der HSV mit Ambrosius, der so ein paar Chancen hatte. Welche Minute haben wir es? Dann kam auch schon das Tor in der 21. Minute. Ne? Oder wann war das jetzt hier?
Ja, 21.
Ja, Minute, ja, genau. Ja. Das war ja auch, ja, das war das Kinsombi-Ding, ne, genau. Und das war ja auch jetzt, also ich finde, davor gab es deutlichere Chancen, aber irgendwie auch, das war, genau, Leibold hat den Pass zu Kinsombi gebracht und der hat ihn dann irgendwie so reingestochert, kann man sagen, ne, also so ein bisschen.
Ja, es geht ja noch einen Ticken vorher los, ne, der Doppelpass von Leibold mit Duciak, der den Ball also einfach nur vom Seitenspann prallen lässt und der als Lupfer über den einen Abwehrspieler rübergeht und Leibold den dann entsprechend mitnimmt. Also das ist eigentlich so das, wie ich mir das so grundsätzlich vorstelle, wie man eigentlich jeden Gegner, weil die meisten stellen sich gegen den HSV irgendwie hinten rein. Aber da hatten wir ja viele derartige Aktionen, dass da also wirklich spielerisch die Abwehrketten geknackt werden. Und das macht eben auch Spaß und nicht dieses aus dem Halbfeld die Flanken von links und rechts, von Leibold und Narei, wie wir sie zum Teil also in Heidenheim zuhauf gesehen haben, dass da gar nicht versucht wird, irgendwie bis in den 16er reinzukommen. Aber das ist eben das, was uns stark macht und auch von den Gegnern unterscheidet.
Ja. Ja, also wir haben 21 Torschüsse gehabt und das merkte man einfach auch. Ne? Es hat sich, obwohl es jetzt nicht so ein Spiel war, wo die Spielanteile jetzt zu, was weiß ich, 70% beim HSV lagen. Das war schon wieder so 55, 45 irgendwie. Und das tut uns ja irgendwie ganz gut, habe ich so das Gefühl, dass wir dann trotzdem viel vorne stattfinden und irgendwie auch sehr gefährlich sind. Aber auch der Gegner hat seine Chancen und eigentlich so ein bisschen so ein Fehler wieder von Ulreich. Wer hat es noch im Kopf? 33. Minute.
Ja, also Ulreich, sein Schlag hinten raus, ein wenig unter Bedrängnis, ist natürlich jetzt nicht ganz so geil. Aber also mich nervte schon wieder der Unterschied zwischen wie spielen wir hinten raus, beziehungsweise werden auch vom Gegner unter Druck gesetzt. Und das war halt der Auslöser für diesen Ulreich-Querschläger, wenn wir mal so nennen wollen. Also er war eigentlich nur die letzte Kettenreaktion. Davor wurde schon katastrophal zwischen Leistner und Wackermann, glaube ich, der Ball so hin und her gespielt. Und letzter Ausweg war dann zurück zu Ulreich. Und wenn man das mal vergleicht, wie wir zum Teil anlaufen, also auch mit deutlich weniger Stürmern auf deutlich mehr Abwehrspieler, dann kommt eben so ein Bild zustande, dass also selbst wieder so ein Gegner wie Regensburg und gegen Sandhausen war es ähnlich, hinten raus kombinieren kann, ohne dass wir an den Ball kommen. Und die setzen uns mit zwei, drei Leuten, die also im Vollsprint uns anlaufen. So, und da fehlt einem Leistner die fußballerische Klasse, einem Ambrosius ebenso, genauso wie das Selbstvertrauen, wo er sagt, oh, jetzt habe ich aber die alleinige Verantwortung hier. Der zittert noch mehr. So, und selbst Wagnermann kommt dann ins Schleudern. Und dementsprechend tun wir uns also momentan echt schwer, gegen eigentlich jeden Gegner mit einem vernünftigen Pressing und Anlaufen vernünftig hinten rauszukommen. Und das hat jetzt Regensburg einmal gnadenlos und hervorragend ausgenutzt. Also wie sie den dann zu Ende gespielt haben, habe ich tatsächlich vor dem Fernseher in die Hände geklatscht. So, und wenn wir dann mal keine entsprechenden zwei oder drei Tore schießen, verlieren wir durch sowas. Also wie wir gegen das gegnerische Pressing spielen, da muss uns noch was einfallen.
Ja, es ist oft zum Verzweifeln, finde ich, wenn man dann da sitzt und diese Chancen, die ja nicht so viele sind, dann doch so oft immer zu Toren führen, zum verrückt werden. Und wir sagen ja immer, wir müssen unsere mindestens zwei, drei Tore schießen, um zu gewinnen, weil zu null ist eben sehr selten bei uns. Da gab es nur ein paar Spiele am Anfang mit Ulreich. Naja, gut, okay, aber dann kam ein ganz besonderes Tor. Jan, wie hast du das wahrgenommen? Bist du noch on air?
Ja, also ich habe sofort gesagt, das muss ein Tor sein. Ich muss aber dazu auch gestehen, dass ich vorher nicht wusste, dass es reicht, wenn ein Torwart die Fingerspitzen auf den Ball legt, um ihn zu sichern. Also ich hatte immer gedacht, okay, der muss die Hand drauf haben, ne? Oder am besten zwei oder an den Körper ziehen, aber dass er nur irgendwie die Fingerspitzen an den Ball kriegen muss und dann darf man da nicht mehr ran. Das war mir neu. Bei aller Hin- und Her-Schieberei mit dem Video und vor und zurück und so, sieht es ja nun wirklich so aus, als wenn er, warum auch immer, gerade die Hand hoch gehoben hat vom Ball. Und somit, ja, finde ich auch ein interessantes, aber absolut reguläres Tor.
Ja, ich habe gedacht, das ist, sowas ist ein Traum, so, dass du wirklich das noch ausnutzt und in der Sekunde den Ball weiterspielst und dann Terodde reintrifft. Also sowas kann ich mich nicht erinnern, dass wir was Vergleichbares schon mal, also so ein Glück gehabt haben oder überhaupt so mal so ein Ding. Also das hat mich doch sehr gefreut. Natürlich hat man wieder gezittert, weil ich finde, man hätte auch das falsch sehen können. Es war zwar richtig irgendwie dann wohl, aber hätten die das einen Tick anders gesehen, dann...
Also in den meisten Fällen, seien wir doch mal ehrlich, also ich habe mir ganz dick auf den Zettel geschrieben, Glück mit dem Schiri, obwohl ich eigentlich im Nachhinein alle Entscheidungen ganz korrekt finde. Ja, also da finde ich jetzt keine, dass sie mit überglücklich für uns entschieden wurden. Aber trotzdem, seien wir doch mal ehrlich, wir haben schon so oft, dass solche Dinger uns wieder weggenommen wurden oder weggepfiffen wurden oder wie auch immer. Und ich habe mich gefragt, bei dem Spiel, wie wäre dieses Spiel damals ohne Videoschiedsrichter abgelaufen? Zu welchem Ergebnis wären wir da gekommen?
Also da hast du ja im Grunde genommen schon die Antwort quasi gegeben, beziehungsweise warum muss man dann noch irgendwie Danke Schiri sagen oder sonst irgendwas? Also der Videobeweis ist nun genau dafür eingesetzt worden. Alle Welt schreit jetzt wieder, der HSV kann nur mit Videoschiedsrichter gewinnen. Und so wie du genau gesagt hast, das wäre ohne Videoschiedsrichter vor einiger Zeit mit Sicherheit anders ausgegangen, wo man sagen kann, ja, geil. Ohne nachträglichen Beweis, nur so können wir Spiele verlieren. So. Und jetzt kann man eben genau hingucken und genauso wie es eben uns ab und zu nervt, dass also nachdem alle wissen, der steht im Abseits, aber noch 80 Meter bis zum Torschuss hat, das Spiel weiterlaufen gelassen wird, um zu gucken, erzielt er denn auch ein Tor? Weil das Tor kannst du zurücknehmen, den abgepfiffenen Angriff, wenn du frühzeitig unterbrichst, eben nicht mehr. Du kannst ja nicht sagen, so und jetzt alle zurück auf ihre Plätze, wir machen den Angriff weiter, war doch kein Abseits. So. Und dementsprechend wird die Situation weiterlaufen gelassen und dann kontrolliert. So, und nur weil das jetzt, keine Ahnung, 6-mal im Spiel vorgekommen ist und jedes Mal regulär für uns entschieden wurde, hat das ja nichts mit Glück zu tun. Also das finde ich, es hinkt alles.
Ja, also ich erinnere mich an ein Spiel, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, gegen Stuttgart, das 6:1, das ist ähnlich für uns gelaufen. Da gab es, glaube ich, auch so 4 Entscheidungen.
6-2.
Aber immer zu uns. 6-2, okay, sorry, ja. Die zu unseren Gunsten ausgefallen sind. Sowohl Tore des Gegners als auch eben unsere Tore. Also das war ähnlich schön irgendwie, aber genauso stressig war es eben auch. Ne? Also irgendwann fängst du eben an, nicht mehr zu jubeln, wenn ein Tor fällt, weil du irgendwie immer erstmal abwartest. Und das ist schon etwas, das ist der Nachteil der Sache. Wenn es nicht ganz eindeutig fällt, dann bist du immer erst am Gucken, weil du vielleicht keine Lust hast, die Freude, Jubel zu verschenken irgendwie, sondern ich jubel fast immer erst dann, wenn irgendwie so 4 Sekunden vergangen sind nach dem Tor, dass man sicher sein kann, da wird nicht nochmal nachgeguckt.
Ja. Also ich jubel jetzt schon nur noch, wenn das Spiel zu Ende ist.
Ja, das ist auch erst ganz lustig. Also Sky ändert das Ergebnis rechts oben tatsächlich auch erst mit Wiederanpfiff des Spiels.
Also
das war früher auch anders.
Also ja, da war genau, dann denkt man immer, nur mach mal und das stimmt.
Ja.
Dies hin und her. Ja, es ist irgendwie schwierig, aber vielleicht gibt es dann irgendwann mal solche technischen Möglichkeiten, dass dann eben irgendwelche Kameras sehen und denen es überlassen wird und die das in Sekundenschnelle entscheiden. Keine Ahnung. Das wird vielleicht der nächste Step sein. Aber im Moment müssen wir so damit leben und wir konnten ja ganz gut damit leben.
Ich fand den Schiedsrichter übrigens trotzdem sehr gut. Auch wenn, wie gesagt, das eigentlich normal sein müsste, wie er entschieden hat. Aber ich finde grundsätzlich, wie er gepfiffen hat, auch unser Freund Ambrosius, der ist mehrmals in der Nähe der Mittellinie irgendwie reingeschossen in seinen Gegenspieler. Und da habe ich schon ein paar Mal gedacht, so, na, Aber er war immer gnädig mit ihm. Also
ja, gut, da hat Regensburg aber auch den Maskenmann, ne? Der war ja.
Was hatten die?
Den Maskenmann, der war ja nun also auch.
Ach, den Maskenmann, ja, ja, genau.
Sehr nah an der gelb-roten Karte, weswegen er dann also nach der allerletzten Schiedsrichterermahnung auch ausgewechselt wurde.
Da habe ich mir immer vorgestellt, was wäre, wenn er den Helm von Jasula und die Maske. Dann kann das jeder sein. Keine Ahnung, wer es ist. Ja, ja, gut, gut. Tom, sag doch mal was. Wie fandst du denn das 3-1 dann? Also erstmal war Halbzeit. Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen. Das macht man, kann man so machen jetzt im Moment so. Ne, weil irgendwie, egal, man ist ja eh zu Hause. Und dann ging es wieder los. Wir haben nicht nachgelassen, wir haben weiter Druck gemacht. Und dann kam dieser flinke junge Mann. Ja. Und machte was ihm nicht immer gelungen ist, aber in letzter Zeit eben.
Na. Ich glaube, Tom möchte erst wieder ab der Handeinwechselung sich an der Spielanalyse beteiligen.
Ich merke auch schon. Also richtig viel kommt. Ach, ist doch. Ich glaube, Tom genießt einfach.
Euer Fachwissen.
Ja, genau, richtig. Du kannst dir sonst nächstes Mal den Podcast auch anhören, der läuft auf Spotify und also musst du gar nicht jetzt live dabei sein.
Sehr gut.
auch wieder, ja.
Bitte. Also das war tatsächlich ein Tor, wo ich gedacht habe, das könnte zurückgenommen werden, auch durch den Videobeweis. 1A gespielt, wieder von Leibold, so wie ihr das schon gesagt habt. Und was ich noch besser fand, war natürlich die Verwertung tatsächlich von Jatta. Da dachte ich, oh Gott, der Junge kann ja wirklich so ein bisschen Fußball spielen. Und das ist mir in den letzten Spielen sowieso schon aufgefallen, dass er einer derjenigen ist, die sich tatsächlich auch mal trauen, abzuziehen aus der zweiten Reihe oder überhaupt mal zu schießen. Das haben wir ja auch lange bemängelt, dass wir keinen haben, der mal aus der zweiten Reihe draufhält. Und witzigerweise, der, von dem ich es ehrlich gesagt am wenigsten erwartet hätte, das ist Jatta. Der hat dieses Tor war jetzt sauber rausgespielt und wirklich extrem gut verwertet, wie ich fand. Ich bin ganz begeistert, wie ihr hört. Aber der hat ihn in den letzten Spielen auch mal und auch in der ersten Halbzeit, ich glaube vor dem 1-0, kurz davor, hat er auch mal abgezogen aus der zweiten
Reihe. Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Und das sind alles so Dinge, die haben wir lange nicht gesehen. Und ich glaube, mit zunehmendem Erfolg oder mit zunehmender mit zunehmenden Torabschlüssen kriegt er auch eine Sicherheit, das dann eben mal zu machen oder auch so abzuziehen wie jetzt das 3-1. Also das war wirklich geil gemacht, muss man wirklich sagen. Und ich hätte gedacht, dass er tatsächlich irgendwie mit seinem dritten Bein leicht im Abseits war. Fand ich sehr, sehr knifflig. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass das Tor gegeben wurde.
Ja, auch wieder so, ganz knapp.
Kann aber ich jetzt wieder einen Augenblick in Ruhe weiter...
Ja, auf jeden Fall. Das war dein Einsatz. Vielen Dank.
So, ja, gerne. Zu den
du kannst aber auch das Spiel beenden, wenn dir noch einfällt, was sonst noch kam.
Naja, wir hatten noch einmal Glück, will ich gar nicht sagen, denn in der Wiederholung, dass 3-2 dann zurückgenommen wurde, hat man eben relativ deutlich gesehen, dass das tatsächlich ein Foul war. Das hätte ich aus dem Spiel heraus wahrscheinlich ähnlich wie der Schiedsrichter nicht gegeben. Das sah für mich am Fernseher in der ersten Situation nicht so schlimm aus.
Oh, ich habe mich erst geärgert. Ich habe gedacht, was hebt der Kittel da so ab?
Ja.
Aber dann danach muss ich sagen, doch ganz klar weggearbeitet da.
Ja,
ja, genau. Aber
aufgefallen, dass unsere Jungs relativ einfach immer zu Boden gegangen sind. Jedenfalls kam mir das so vor. Aber genau bei dieser Situation war es tatsächlich ein mieses Foul. Ich ärgere mich immer so ein bisschen, dass wir teilweise so wenig robust sind. Ne? Auch der Duciak, den brauchst du auch nur einmal anzupusten, dann kippt er um. Auch wenn er wahrscheinlich immer ein bisschen härter genommen wird aufgrund seiner Ballsicherheit als andere. Aber trotzdem ein bisschen mehr gegenhalten, und zwar ein bisschen schlau gegenhalten, nicht wie Helmpeter. Das sollte man mal machen.
So, ja. Man muss ja auch dazu sagen, dass ja nicht nur, also sagen wir, zwei Tore von Regensburg jetzt aberkannt wurden, zu Recht. Es gab ja auch nochmal zwei Elfmeterszenen, also zwei mögliche Elfmeterszenen für den HSV, die er aber nicht bekommen hat, was auch völlig okay war. Ne, aber da war, wo du das eben sagtest, dass ich glaube, das war Leibold, der da auch irgendwie noch mächtig einen abbekommen hatte oder zumindest so tat, als hätte er mächtig einen abbekommen. Weiß nicht, wie habt ihr das gesehen?
Ja, also ich glaube, das Handspiel in der ersten Halbzeit.
Ja, also jetzt erstmal die Leibold-Geschichte aus dem Spiel heraus, hätte ich, glaube ich, Elfmeter gegeben. Mit den Video, mit dem Videoassistenten, glaube ich, also Zeitlupen hinterher angucken, war das, glaube ich, in Ordnung, dass der nicht gegeben wurde.
Ja.
Also da würde ich, naja, was heißt drüber sprechen, ist ja hinfällig, aber ich habe bis heute diese Handregel halt nicht verstanden. Also meiner Meinung nach, alles, was im 16er irgendwas in Richtung Torverhinderung oder beim Tor erzielen auch nur ansatzweise der Ball an die Hand springt, ist entweder kein Tor oder auf der anderen Seite Elfmeter, Punkt. So, und der steht nun wirklich genau in der Schusslinie, maximal 5 Meter vorm Tor, kriegt das Ding an die Hand. Aber am Ende ist es dann weiterhin Ermessenssache des Schiedsrichters.
Ich darf es nicht erwähnen, aber wenn du St. Pauli, die einen Elfmeter gegen sich bekommen haben, wenn man sich das anguckt, dann fragt man sich wirklich, da konnte der Spieler nichts anders machen und hat sich so weg, also dass man dann trotzdem Elfmeter kriegt und dann der nicht gegeben wurde, da merkt man eben, es kann nicht immer absolut gerecht ablaufen. Es ist denn doch
bevor wir jetzt hier weiter über St. Pauli sprechen, Oliver, wollte Arne mal ganz kurz auf die Uhr gucken, bitte.
Jetzt also, genau eine halbe Stunde rum, wir haben noch 10 Minuten.
Dann lass doch einmal über, also geiles Spiel. Ich nur noch als letztens, ich habe mich über den Heil gefreut, der sein erstes Spiel hatte und irgendwie gleich so rumwirbelte, fand ich gut. Das wird auch noch einer, über den wir uns noch freuen werden. Und dann freuen wir uns bestimmt auch über das 5. Spiel, das wir in Folge gewinnen, nämlich gegen wen, Jan?
Ja, gegen den unsere neuen lieben Freunde aus Nürnberg, den ersten FC Nürnberg. Haben die eigentlich einen, Spitznamen? Das weiß ich gar nicht.
Die Franken-Teppen oder so.
Ja, auf jeden Fall sieht es gut aus.
Fällt mir gleich ein.
Wenn man sich die Gesamtstatistik anguckt, dann haben wir 16 Niederlagen, 16 Unentschieden und 39 Siege gegen Nürnberg zu Buche stehen. Also die haben ja auch schon ein paar Bundesliga-Jahre, daher hat man da schon öfter gespielt. Und auch die letzten Spiele, letzte Saison zu Hause 4-1, auswärts dieses schöne 4-0. Zwischenzeitlich gab es mal ein 1-0 im DFB-Pokal und dann so eine alte Bundesliga-Saison, das letzte Mal war 13-14. Da gab es auch einen 2-1 Auswärtssieg und zu Hause und 5-0 auswärts. Also das sieht schon mal gut aus. Warum sollten wir da nicht weitermachen? Zumal Nürnberg letzte Saison abgestiegen, aber nur auf Platz 16. Also aktuell steht man auf Platz 11. Das läuft alles andere als rund. Die letzten Spiele waren ein 0-2 gegen Heidenheim, dann mal ein 1-0-Sieg gegen Aue, dann wieder eine 0-1-Niederlage gegen Kiel. Die Mannschaft hat zwar Potenzial und da sind eine Menge gute Spieler drin, wie zum Beispiel der Manuel Schäffler, der ja auch mal bei uns im Gespräch war, der letzte Saison 19 Tore gemacht hat. Diese Saison schon bei 6 Toren steht immerhin und 8 Vorlagen, also einer der Topscorer dort ist. Johannes Geis, auch jemand mit viel Bundesliga-Erfahrung. Robin Hack, ein junger Nationalspieler mit viel Potenzial. Und dann natürlich ja auch unser alter Freund Matenia, der auch Bundesliga-Erfahrung hat. Wobei, wie gesagt, da gibt es auch noch Christian Früchtel, einen talentierten Torwart aus der zweiten Bayern-Mannschaft oder aus der zweiten Bayern-Reihe.
Neben jungen Leihspielern gibt es auch einen jungen Trainer, der erst 36 Jahre alt ist und das erste Mal hauptamtlich Trainer, Robert Klaus. Der war aber vorher eine ganze Zeit bei RB Leipzig und hat da mit Rangnick und Co. zusammengearbeitet, also schon eine gewisse Erfahrung gesammelt. Aber der ist ja jetzt wahrscheinlich gar nicht dabei, weil der hat gegen eine Flasche getreten und die ist leider aufs Feld geflogen und deswegen hat er rot bekommen und ist im Spiel gegen uns gesperrt. Dafür gibt es ja einen alten Mann im Sportvorstand namens Dieter Hecking, der dort viel bewegen soll. Und ich glaube auch, grundsätzlich haben die da ganz gutes Material, aber es läuft eben noch nicht so richtig rund. Und deswegen, denke ich, werden wir einfach mal unsere Siegesserie jetzt fortführen.
Ja, auf der Bank sitzt doch dann der kleine Schweini, oder nicht?
Richtig, das könnte sein. Also auch ein Bekannter vom HSV. Hm?
Ja, geil. Hecking zusammen mit Schweini.
Ein Grund mehr, das Ding auch wieder zu gewinnen. Also ich mache mir gar keine Sorgen da. Mantegna im Tor, einfach weitermachen so wie bisher. Da ist doch völlig klar. Fünfter Sieg. Ist doch herrlich, dass wir nach dieser Flaute da jetzt schon wieder so eine Serie abliefern. Und
auch da, das nervt mich genauso wie dieses Glück mit dem Videoassistenten. Ich sag mal, eine Flaute mit 5 Spielen, die wohlgemerkt nicht verloren, sondern nur nicht gewonnen wurden, ist ja auch relativ zu sehen. Ne?
Das stimmt ja nicht. Eine
richtige Flaute.
Wir haben 3 Spiele davon verloren. Wir haben 2 Spiele unentschieden, 3 Spiele verloren.
Ja.
Nachdem man 5 Spiele gewonnen hat, das ist eine Flaute. Ich habe es ja noch nicht mal eine Krise genannt, aber also das ist schon.
Nein, ich meine jetzt auch nicht dicht, aber das sagen ja immer alle. Also ich sag mal, du kannst ja wohl mal ein Spiel verlieren und wenn das die einzigen sind, umso besser.
Ja, jetzt würde ich das ja auch so sehen, aber da war man schon ein bisschen enttäuscht. Aber gut, wir machen hoffentlich so weiter jetzt. Ja, da sind wir doch guter Dinge. Ja. Also auswärts ist das, genau, was ja im Moment auch egal ist. Aber es geht am Saturday weiter, ne? Oder?
Sonnabend, 9.1. 13 Uhr.
Also das ist ja auch schon bald. Geil, wir sind mittendrin. Ich finde das gut, diese Pausen habe ich gehasst. Wenn schon im Moment alles so runtergefahren ist. Zumindest wird einem da noch was geliefert. Das finde ich klasse. Ja, wollen wir mal Tipps abgeben? Haben wir letztes Mal vergessen, ne?
Also, ja, ich wollte noch kurz ein Funfact,
ja, bitte,
den ich ja auch schon in die Gruppe gepostet hatte. Aber ich fand das sehr lustig, weil ich bin heute in der Kicker-App mal über Heim- und Auswärtstabelle gestolpert. Und da macht es aus Heimtabelle 5. und Auswärtstabelle 4. Bedeutet Tabellenführung. Das muss ja irgendwie bedeuten, es gibt Extreme, das ist zum Beispiel Düsseldorf, Heimtabelle 1. und auswärts nur 11. und führt die Auswärtstabelle an und ist in der Heimtabelle 11.
Ja, siehst du, also das, genau, die beiden, Kiel und Fürth, müssen ja irgendwo richtig schwächeln, wenn das reicht.
Ja, Kiel geht noch so mit 3. und 7., aber Düsseldorf und Fürth, die sind halt sehr im Extrem.
Dass das zu Corona-Zeiten überhaupt noch so einen Unterschied macht, finde ich interessant.
Ja. Also ja, und mit Heidenheim ist zu Hause 2. und auswärts 13. Also da sind wir mit 4. und 5. halt doch die Konstante irgendwo. Und reicht ja aus.
Ja, genau. Also wir haben... Genau, sind irgendwo doch konstant, auch wenn das nicht so wirkte. Wenn man 5 gewinnt, dann 5 nicht. Und dann jetzt vielleicht wieder 5, dann ist das anders, als wenn es ein bisschen verteilter wäre. Aber das, was
wir uns gewünscht haben, konstant. Also es gibt noch 2 andere Konstanten, 18 und 18, das ist klar. Und eine andere ist 15 und 17.
Das kannst du noch mal genauer erklären vielleicht?
Naja, Heimtabelle 17., Auswärtstabelle 15.
Ach so.
Acht in der Tabelle 17.
Okay, und das 18, ist die Mannschaft, 18
ist, glaube ich, auch klar, ne?
Aber die Mannschaft, die du zuerst genannt hast, ist die, der wir vielleicht beim nächsten Mal etwas Glück wünschen. Die spielen gegen Kiel. Also morgen spielen die ja auch schon wieder. Ich weiß, ich rede schon wieder zu viel über St. Pauli. Aber vielleicht, ja, nicht so schlimm, wenn die mal unentschieden schaffen gegen Kiel und wenn wir gegen Nürnberg gewinnen. Wir brauchen ja ein paar Punkte, damit wir uns auch mal wieder so eine kleine...
Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, dann ist alles
ja, gut. Ja, das merkt man ja wieder, wenn du deine Spiele konsequent gewinnst, dann rückst du wieder vor, weil die anderen eben auch alle oder eben die anderen eben nicht. So wie letztes Jahr, da ist keine Mannschaft, die so heraussticht bisher, so dass man mit dieser Konsequenz, also mit diesem konstanten Spiel letztendlich dann doch vielleicht mal aufsteigen kann. Juhu!
Und wir hatten ja letztes Mal schon über Düsseldorf gesprochen, wo es denn darum ging, wer steigt auf und so weiter. Naja, und durch den Sieg gestern sind es jetzt nur 3 Punkte bis zu uns. Und
na, die haben 5 Spiele in Folge gewonnen jetzt.
Ja, also
die
ja.
sind auch gut drauf, aber.
Also die werden auch da oben dranbleiben. Also das wird nochmal ein richtig ernstzunehmender Konkurrent. Und wie gesagt, da sind 3 Punkte, wenn auch 10 Tore Unterschied. Aber den gegenüber dürfen wir uns auch nicht allzu viel Ausrutscher erlauben, glaube ich.
Also, so weitermachen. Dann dürfen wir jetzt mal tippen. Wie gesagt, letztes Mal haben wir es ausfallen lassen. Ich denke mal, wir hätten alle 3-1 getippt. Davon gehe ich mal aus. Gegen Nürnberg, ja, da ist ein klarer Sieg drin, aber klar heißt bei uns trotzdem auch 4-1. Ne? Klar, also 1-4. So rum.
Ich sage auch mal ein 3-1 für uns.
Wir haben gegen Nürnberg immer 4 Tore gemacht, kriegen diesmal
immer
keins rein, also 0-4. In der zweiten Liga immer.
Ja.
Und der Jatta, super. Der muss ja auch wieder motiviert sein, weil das war ja auch damals Nürnberg, die das so angekurbelt haben da mit der Sportbild zusammen, diese Dafé-Geschichte. Der soll den mal schön nochmal wieder einen reinmachen da. Quer über den Platz laufen und dann reinballern.
Ja, so gesehen also ganz gut, dass dann doch die Sportbild wieder losgelegt hat. Ne? Also,
aber ich glaube, ja, da muss man nicht daran erinnern.
Nee. Nein, muss man auch nicht. Hat man ja gesehen.
Ja. Also die Siegesserie am Anfang hat ja auch immer gleich zu Euphorie und so weiter verleitet und es kam nie so wirklich, die Siege waren nicht hoch. Deswegen, ich hoffe, eure Tipps werden eintreffen, aber ich sage nur 2-0.
Ja, oh, das wusste ich, echt, das reißt mich jetzt wieder so runter. Ja.
Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr.
Ich auch nicht. Also, das ist echt so nur scheiß Nachrichten.
Ja, aber dann apropos Nachrichten, hätte ich noch mal kurz Nachrichten aus der Gerüchte-Ecke. Und zwar brodeln wieder die Liegerüchte hoch, dass er vielleicht zum HSV kommt. Und dann ist ein Name aufgetaucht, Christian Oliva, ein Uruguayer, der in Cagliari spielt, der mir so eigentlich gar nichts sagt, fürs defensive Mittelfeld vorgesehen. Ja, also wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch was.
Vielleicht also Christian Oliver.
In der Winterpause.
Ja, das möchte ich auch mal wissen. Lee jetzt zum Beispiel.
Jan, du meinst, das sind Gerüchte für die Winterpause oder für den Sommer?
Das sind Gerüchte jetzt noch für bis Ende Februar, glaube ich, geht ja die Transferphase jetzt.
Ja,
noch.
Genau.
Ja, aber der Lee kommt nicht in der Saison, das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Ich glaube sowieso, dass der eher nach England oder so geht, vermute ich. Der wird zu teuer sein.
Ja,
wenn er die Form hält, wohlgemerkt.
Ich glaube, oder vielleicht in die Bundesliga, da gibt es auch den einen oder
anderen. Ja, ganz ehrlich, dann geben wir, wenn auch schweren Herzens, Wood ab und die packen noch 1-2 Millionen drauf und dann ist das okay.
Der kann sich doch aussuchen jetzt.
Achso, du meinst jetzt, ne? Also,
ja.
Dann gehen wir, ja. Sonst Wood ist ja irgendwie durch im Sommer.
Nee, jetzt.
Also der ist jetzt schon durch, aber...
ja. Ja, also ich meine, vielleicht Lee kann sich das auch aussuchen. wenn er jetzt eine geile Saison spielt mit Kiel, hinterher entweder steigen die auf, dann zack, geht er mit rauf und bleibt da. Und wenn nicht, kommt er zu uns und spielt weiter zweite Liga. Aha. Nein, so nicht. Oh. Mensch, Ali, ja. Ich hatte so gute Gags, die ich nicht bringen durfte, deswegen diese schlechten, und dabei bleibt es dann Schöne eben
ist,
auch.
Also jetzt mal einen schnellen Insider. Das Schöne ist, dass du deine Gag-Einleitung in der anderen Gruppe auch schon wieder versaut hast. Ist mir natürlich sofort aufgefallen.
Ja, natürlich, unser Name. Ne?
Ja.
Aber ist egal. Wer mehr wissen will, schreibt uns auf Instagram. Da freuen wir uns immer über alle Kommentare, die da zahlreich erscheinen. So, Leute, das war's mal wieder. Wir haben wir eine kleine Unterbrechung gehabt, deswegen sind wir diesmal nicht ganz unter Zeitdruck, aber wir haben auch nichts mehr zu erzählen. Und das Einzige, was mich noch richtig nervt, ist dieses der Jan, wenn sie immer bei Jan Ringsburg, der Jan spielt so und so. Also was soll das, der Jan? Hat das irgendeinen Grund? Also das allein schon, ich möchte mit dieser Mannschaft nichts mehr zu tun haben. Das war das. Nee, wir müssen ja nochmal, das ist ja noch die Hinrunde. Egal, dann schlagen wir den Jan dann eben nochmal.
Ich möchte gerne wieder live mit euch aufnehmen und mit Gästen, und ich habe keinen Bock mehr auf dieses Umgesume.
Du siehst ja, das geht jetzt richtig ratzfatz voran mit dem Impfen da, und deswegen, zack, sind wir schon spätestens in der Hinrunde der Bundesliga 2022 sind wir wieder alle zusammen, sitzen wir alle zusammen.
An welcher Stelle kommen Podcast-Moderatoren in der Systemrelevanz eigentlich?
Ja, ich bin bereits geimpft. Das Ding ist nämlich, das kleine Insider, ich habe hier mein Office in der Lagerstraße. Und normalerweise wurden hier auf dem Gelände, wo die jetzt impfen, so Raves gemacht. Und dann haben sie uns immer irgendwelche Freikarten gegeben, damit wir keinen Ärger machen, weil das Verkehrsaufkommen so hoch ist. Und jetzt kam sie letzte Woche, wie viele Leute seid ihr? Kamen sie ins Büro? 10? Ja, alles klar. Kommt immer rum und dann, ne?
Ja. Na gut, okay. Eine Impffreikarte?
Ja, sowas, ne? Damit wir den Stress hier. Aber hier schieben wirklich, vor dem Impfzentrum Hamburg schieben sehr viele alte Leute ihre Gehwagen. Es sind für mich noch viel zu wenig. Ich hoffe, das geht schnell. Dann können wir uns auch, wenn das erledigt ist, vielleicht endlich wieder im Stadion treffen. Jungs, es wäre so schön. Ich vermisse es so. Es ist, das ist ja auch so ein Punkt. Jan Regensburg, der Jan, das war ja auch das letzte Spiel, was wir, also ich war sogar nicht dabei. Ich mein letztes großes Spiel.
War St. Pauli, war da St. Pauli hast du wieder gebracht. Ja.
Ja, und das kleine Spiel habe ich ja mit Arne auch noch geguckt, also mit 1000 Zuschauern. Aber Jan Regensburg war das letzte Spiel mit vollem Haus. Und ja, das wollen wir doch mal bald wieder erleben, Leute. Okay. Thank you for listening, alle Leute. Und ich würde sagen, auf Platz 1 ist
natürlich nur der HSV.
Nur der HSV.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss, haut rein.